Worte der Bibel aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja, die mitschwingen, wenn es zu der Begegnung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus kommt. Johannes Evangelium heißt es in Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes der Täufer, dass Jesus zu ihm kommt. Und Johannes der Täufer spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Eine Aussage, ein Bekenntnis, was am Anfang des Johannesevangeliums steht. Wer also jetzt Karfreitagstexte über die Kreuzigung erwartet, den lade ich ein, sich darauf einzulassen, mal was anders hinzuschauen, wenn es um das Lamm Gottes geht. Am Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu steht dieses Wort: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Diese Worte sind gesagt, bevor deutlich wird im Rahmen des Evangeliums, wer Jesus überhaupt ist. Diese Worte stehen bereits im Raum, bevor es Karfreitag wird. Und gleichzeitig nehmen diese Worte etwas auf, was schon lange im Raum steht, durch den Propheten Jesaja, der bereits über das Lamm Gottes gesprochen hat. Das Lamm Gottes, das kann man darunter verstehen. Es ist ja ein beschreibendes Bild für Jesus. Und offensichtlich benötigen wir auch von Zeit zu Zeit Bilder, um über einen anderen zu reden. Karikaturisten zum Beispiel verdienen damit ihr Geld, indem sie bestimmte Merkmale hervorheben von jemandem. Das kann man sofort erkennen, was sind die typischen Eigenschaften. Bilder werden gebraucht, um einen anderen darzustellen oder ein besonderes Merkmal hervorzuheben. Und in der Bibel? Die Bibel ist voll mit beschreibenden Bildern, denn Film, Fernsehen und Internet sind damals noch unbekannt und auch die Bilder, die wir dort sehen, die sind relativ schnell wieder vergessen. Aber mit Worten vor die Augen des Zuhörers und der Zuhörerin malen, darum geht es. Die Bibel macht dies. Sie malt vor die Augen der Zuhörer und der Zuhörerinnen den Worten der Bibel. So heißt es dann: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das im Johannesevangelium ganz zu Beginn der Geschichte mit Jesus. Zu dem Zeitpunkt weiß kaum jemand etwas über Jesus. Wir haben es in der Textlesung gehört, da wurden Leute hingeschickt, um herauszufinden, wer ist Johannes der Täufer. Das war die Frage am Anfang. Aber wer ist Jesus? Keiner weiß etwas von seinen Wundern, die er einmal tun wird. Und noch hat Jesus nicht gepredigt, keine Kranken geheilt, keine Jünger berufen. Was man weiß, wenn man Jesus begegnet, so am Anfang des Johannesevangeliums, ist, dass er aus Nazareth kommt, ja. Und dass wohl seine Eltern Maria und Josef genannt werden. Das ist im Haushalt eines Zimmermanns. Und dann aber diese Szene am Anfang des Johannesevangeliums. Am Jordan, am Fluss, etwa 25 Kilometer von Nazareth entfernt, also eine ganze Tagesreise, und das mitten in der Wüste. Also die Stimme des Predigers in der Wüste ist wirklich in der Wüste gesprochen. Weit ab von den Städten, weit ab von den Dörfern, in der Einöde. Und wahrscheinlich waren viele andere Menschen mit Jesus dort, vielleicht auch viele aus Nazareth. Denn alle hatten das gleiche Ziel. Sie wollten diesen Johannes erleben. Das hatte sich rumgesprochen. Der Johannes, den man Täufer nennt. Sie wollten Johannes hören, denn der hatte wirklich herausfordernde, provozierende Predigten. Er rief zur Umkehr auf und er rief dazu auf, die Sünden zu bekennen. Und er taufte. Johannes taufte die Menschen, die zu ihm kamen. Aber, so haben wir gehört, er ist nicht der Christus. Nein, er ist auch nicht der wiedergekommene Elia. Johannes ist, wie er von sich selber sagt, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, die ruft: Ebnet den Weg des Herrn, der Wegbereiter für Jesus. Und dann predigt Jesus von Sünde und Umkehr, er tauft Sünderinnen und Sünder, und er weiß aber auch: Ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der unbeschreiblich größer ist oder der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Das geschieht dann so, Tag für Tag, Woche für Woche, an diesem Fluss in der Wüste, in der Wildnis. Johannes redet da von Gott und Sünde und Buße und von dem, der nach ihm kommt. Und dann geschieht es. das Neue, Überraschende am Anfang des Evangeliums. Das ist einerseits die Menge der vielen, die gekommen sind, die gehört haben und hören, was Johannes predigt, die von dieser Predigt berührt sind und sich taufen lassen als Zeichen ihrer Umkehr. Und aus dieser Masse hebt sich einer ab. Dieser eine ist Jesus. Und Johannes erkennt ihn sofort, obwohl er ihn vorher nicht gesehen hat und auch nachher nicht mehr sehen wird. Er weiß genau, das ist Jesus. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das sagt er nicht nur persönlich zu Jesus, sondern in die Öffentlichkeit hinein. Quasi als Programm, als Konzept für Jesus, für Personenwerk Jesu. Und das als Aussage, die Karfreitag dann Wirklichkeit wird. Dann steht Johannes vor Jesus und sagt, du bist Gottes Lamm. Und die Menschen drumherum hören zu. Du bist Gottes Lamm. Und die Menschen um Johannes herum verstehen sofort, was damit gemeint ist. Sie kennen die Predigt des Täufers und vor allem, sie kannten ihre Bibel. Die Menschen kannten ihre Heilige Schrift. Da machte es Klick bei ihnen, als dieses Stichwort kommt, Lamm Gottes. Die Menschen um Johannes herum wussten sofort, verstanden sofort, Lamm Gottes, das ist etwas Besonderes. Das ist nicht irgendetwas. Ob vielleicht ein Raunen durch die Menge ging, als dieses Stichwort fiel? Ein Staunen, vielleicht auch ein leiser Protest, wie kann der Johannes das sagen? Dieser Jesus, der soll Lamm Gottes sein? Unmöglich. Denn Gottes Lamm ist ein geschützter Begriff. Da liegt ein Copyright drauf. Das kann man nicht einfach so dahersagen. Und selbst Johannes sollte es nicht verwenden, wenn er damit nur provozieren möchte in seiner Predigt. Gottes Lamm? Gottes Lamm weckt Erinnerungen an das Volk Israel, das versklavt ist in Ägypten, über 1000 Jahre zuvor. Und wo Gott sein Volk nicht im Stich lässt, wo Mose zum Pharao geschickt wird und im Auftrag Gottes sagt, lass mein Volk gehen, lass es ziehen, und der Pharao sich weigert und Gott Plage über Plage in das Land schickt, um den Pharao so richtig unter Druck zu setzen. Heuschrecken, Wasser wird Blut und so weiter. Und 9-mal lässt der Pharao das Volk nicht gehen. Er lässt sich nicht bewegen, denn er hat ja noch die Macht. Und dann greift Gott zum allerletzten Mittel. Dann heißt es in der Bibel, in dieser Nacht werden alle Erstgeborenen der Ägypter, Menschen wie Vieh, sterben. Aber das Volk Israel wird verschont werden. Dann kommen die Bedingungen. Schlachtet ein Lamm. Streicht mit dem Blut die Türpfosten an. Wenn dann der Todesengel vorbeizieht und ihr eure Tür so gekennzeichnet habt, wird es bei euch kein Opfer geben. Erste Lamm, das geschlachtet wurde. Dadurch wurde das Volk Israel gerettet. Und zur Erinnerung daran hat man das dann gefeiert im Tempel. Immer wieder wurde ein Lamm geschlachtet, als Rauchopfer dargebracht, als Zeichen der Rettung, im Zeichen des Lammes. Und dann noch etwas, wo es Klick machte bei den Menschen, bei diesem Lamm Gottes. Das Lamm Gottes stand für den Sündenbock. Das Lamm wurde nämlich einmal im Jahr symbolisch bepackt. Symbolisch mit der Sünde des Volkes bepackt. Und dann in die Wüste geschickt, wo es kein Überleben gibt. Das war der Sündenbock. Dieses Lamm trägt dann symbolisch die Sünden des Volkes fort. Der Sündenbock für andere oder jemanden in die Wüste schicken, das kennen wir heute noch in unserer Sprache. Wenn wir einen Sündenbock suchen oder jemanden in die Wüste schicken, da hat es seinen Ursprung. Und so macht man sich ja bis heute auch noch frei, wenn man dann den Sündenbock gefunden hat oder jemanden in die Wüste schickt. Damals hat man das wenigstens einmal im Jahr sehr bewusst gemacht. Warum aber ausgerechnet dieses Lamm? Das Lamm ist ja ein junges Tier. Es steht für Unschuld und Reinheit. Es ist geduldig und duldsam. Es ist kein Aasfresser wie die Schweine oder ein Wiederkäuer wie die Rinder. Und so wird das Passafest zum höchsten jüdischen Fest, wo das Bild vom geopferten Lamm sehr deutlich im Raum steht und allen vor Augen steht, bedeutungsvoll und auch bedeutungsschwer. Und der Prophet Jesaja, der kennt dieses Symbol in seiner Religionsgeschichte und er sieht in die Zukunft. Er sagt, Ich erzähle euch über einen, der stellvertretend für die Menschen leiden wird, einer, der Knecht Gottes ist. Und dann kann man das nachlesen, zum Beispiel Jesaja 53, 4 bis 9. Da heißt es dann, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und dadurch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gerichten weggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Jedes Kind zur Zeit von Johannes dem Täufer und von Jesus kannte diese Vorhersagen des Propheten und wusste, wie der Gottesknecht eines Tages die Sünden der Menschen auf sich nehmen wird. Das war damals Standardwissen. Und nun war diese Zeit gekommen. Und nun konnten sie ihn sehen, als Johannes sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann wurde ja schließlich Jesus verhaftet und verurteilt zum Tod am Kreuz. Er starb am Kreuz. Und manchem klingen dann die Worte des Pilatus noch im Ohr an die Volksmenge, der sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er kannte den Jesaja nicht. Trotzdem sagte er das. Ich finde keine Schuld an diesem Jesus. Und jetzt wussten die Jünger Jesu, jetzt konnten die Menschen es erkennen. Jesaja hat gut beschrieben, was jetzt passiert und was Jesus jetzt tut. Und Jesaja beschreibt ihn, den Gottesknecht, beschreibt ihn, den Jesus. So vielleicht mit diesen Worten. So wie Jesus, ohne eine Sünde getan zu haben, sich verhaften ließ und dann verurteilt wurde zum Tod am Kreuz und dazu unschuldig. Das ist wie bei einem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie bei einem Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt und mit den Sünden der Welt in die Wüste gejagt wird. Ich glaube, die Bilder der Bibel sind echt stark, wenn Christus als Lamm Gottes bezeichnet wird, als Agnus Dei. Mir fällt auf, in den ersten Jahrhunderten der Christenheit gibt es keine Bilder von Christus. Wir haben ja heute in den Kirchen oft Bilder. Bei uns, bei den Baptisten, finden wir diese Bilder nicht. Und manches muss man eher deutlich machen, wie heute das Kreuz, wenn das mit dem Stoff drapiert ist. Es tritt deutlicher hervor. Wir sind da sehr sparsam mit unseren Bildern. Und auch in den ersten Jahrhunderten gab es keine Christusdarstellung. Gab es nicht den Kruzifixus, den Gekreuzigten am Kreuz. Gab es nicht. Warum? Man hat Jesus nicht gemalt. Man wusste damals vom zweiten Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Das war sehr präsent bei den Menschen. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wir bilden ihn nicht ab, du sollst dir kein Bildnis machen. Das gilt auch für Jesus, den Sohn Gottes. Aber die symbolische Darstellung, die war immer erlaubt. Die Darstellung des Agnus Dei, des Lammes Gottes. Alten Kirchen finden wir das. Achtet mal drauf, wenn ihr demnächst in eine alte Kirche geht, was teilweise im Eingangsportal oben im Schlussstein des Bogens sitzt. Möglicherweise ist es ein Lamm, was dargestellt wird. Das Symbol des Lammes, das die Sünde der Welt trägt. Und heute beim Abendmahl auch. Heute haben wir eine besondere Symbolik. Wir haben das Brot heute in Lammform. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab hier. Aber wir haben gesagt, das machen wir diesmal. Da wird etwas deutlich, auch in dieser Symbolik. Da lassen wir uns überraschen von der Liebe Gottes und von der Freiheit, von der Schuld, die Jesus bewirkt hat. Denn der hat ja die Sünden der Welt getragen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Denn das war ja die Hauptfrage der Bibel von Anfang an. Wie ist das mit der Sünde? Wie bekomme ich die Sünde wieder aus der Welt geschafft? Und wie können Menschen versöhnt und in Frieden mit Gott miteinander leben? Wie geht das? Die Sünde der Welt, so diese Trennung zwischen Mensch und Gott, Wie kann die überwunden werden? Wie geht das nur? Und wie sehr man sich auch bemüht, und wenn man einen Sündenbock sucht oder jemanden in die Wüste schickt, die Sünde bleibt ja doch noch im Raum und auf einem selbst picken. Wie sehr wir uns auch bemühen, da gibt es verschiedene Rituale, die man natürlich abspulen kann, um sich frei von Sünde zu machen, mit bestimmten religiösen Ritualen auch. Und gleichzeitig können wir uns selbst und auch andere Menschen nicht frei von Sünde machen. Martin Luther hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, vor Gott sind wir Menschen allemal Sünder. Das ist wahr. Vor Gott sind wir Menschen allzumal Sünder. Das ist wahr. Allzu wahr. Im Alten Testament brachten die Menschen Opfer, zum Beispiel das Lamm und den Sündenbock. Aber sie erkannten, und Jesaja beschreibt es zutreffend, Gott muss das Problem lösen. Gott ist der Löser und der Erlöser. Und Gott löste das Problem dann auch wirklich. Das Problem der Sünde und der Sünder. Jesaja beschreibt das so, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder achtete auf seinen Weg. Das ist mein Weg, den ich gehe. Meine Entscheidung, meine Verantwortung. Aber, sagt Jesaja, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Gott hat also das Problem gelöst, auf seine einzigartige Weise. Und so sandte er seinen Sohn Jesus Christus. Und der Tod Jesu war dieses einmalige Opfer für die Sünden der Welt. Jesus Christus, von dem Johannes sagt, und damit möchte ich schließen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, deine und meine, hinwegträgt, hinwegnimmt. Kommt und seht, eingeladen, nochmal hinzuschauen. Siehe das Lamm Gottes. Kommt und seht, wir hören den Chor.